VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Herzlich willkommen hier wieder am Forum Autoren at Leipzig zur zweiten Veranstaltung Buchmesse Leipzig und Literaturcafé.de. Ein Gespräch mit Menschen, die etwas mit Büchern zu tun haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass er hier ist, aus der Schweiz sozusagen angereist, Peter Stamm.
Hallo.
Wir wollen ja hier auch ein bisschen vielleicht andere Fragen stellen als sonst wo, aber wir werden uns natürlich auch über das neueste Buch unterhalten, das hier vorne steht, das Sie hier hinten auch sehen, das Sie nachher, ich weise jetzt schon darauf hin, auch hier erwerben können, und Peter Stamm wird auch noch signieren, wenn Sie das Buch kaufen wollen. Weit über das Land heißt es, es ist ein Roman, wie es dort steht, fast schon Peter Stamm typisch, ein sehr kompakter Roman, sage ich mal, wenn wir vielleicht auch mal drüber reden. Aber mein erster Punkt, den ich jetzt einfach mal versuchen möchte, ist das zu machen, was normalerweise jeden Autor von der Bühne treibt. Denn ich möchte mal ein bisschen, weil wir hier im Autorenbereich sind, die Autoren bitten, ihr Buch vorzustellen, kurz und knapp, was man normalerweise Pitchen nennt. Was, wie gesagt, normalerweise jeden Autor sofort das signalisiert, aha, der Interviewer hat das Buch nicht gelesen und will von mir selbst hören, worum es geht. Aber in diesem Fall, ich werde es da beweisen, ich habe es gelesen. Aber trotzdem mal, wie würden Sie, wenn man Sie fragt, Peter Stamm, weit über das Land, worum geht es?
Ich sage vor allem immer, ich schreibe keine Bücher über etwas. Also wenn jemand mir sagt, es ist ein Buch über das und das, dann werde ich schon misstrauisch, weil ich finde, Literatur ist nicht dazu da, über Dinge zu erzählen. Sondern es ist im Grunde eine Welt, die Leser einlädt, sich da hineinzubegeben und da Erfahrungen zu machen. Und jeder macht auch andere Erfahrungen. Darum kann man es eigentlich auch nicht zusammenfassen. Wenn ich jetzt sage, ein Mann verlässt seine Familie, gut, das passiert, aber das beschreibt das Buch nicht. Weil das ist eigentlich nur, kann ich sagen, eine Rahmenhandlung, aber es ist nicht das, worum es geht. Mhm. Ich vergleiche es oft mit der Malerei. Wenn man sagen würde, ein Bild von Cézanne, was ist drauf? Drei Äpfel, ja, das stimmt. Aber was sagt das aus über das Bild? Das ist nichts eigentlich, weil das Bild, jeder kann drei Äpfel malen, aber Cézanne macht es auf eine Art, dass eben diese drei Äpfel zu was werden, was vielleicht zum Schönsten gehört, was überhaupt im 20. Jahrhundert gemalt worden ist. Oder war das noch im 19.? Na, ist ja egal.
Also, natürlich ist das der, aber vom Plot her zunächst mal der Aufhänger. Ein Mann verlässt seine Familie. Was zunächst mal ja auch in dem Sinne fast nichts Besonderes ist. Man kennt das Aufstehen, Weggehen. In Ihrem Fall fängt es aber schon mal damit an, dass der Mann jetzt nicht irgendwie frustriert ist oder Zigaretten holen geht, sondern eigentlich auch in einem sehr glücklichen Moment weggeht, nachdem die Familie eigentlich aus einem Spanienurlaub zurückgekehrt ist. Man genießt so ein bisschen so den Abend, so das Heimkommen. Ja, und dann steht dieser Mann, der dann allein ist, weil die Mutter ins Haus geht, zu den Kindern zu kommen, einfach auf und geht. Und Sie haben mir mal gesagt in einem anderen Interview, dass Sie sich auch gar noch nicht so genau darüber im Klaren sind. Wie war das dann hier? Wussten Sie, als Sie angefangen haben, was passiert in Ihren Geschichten?
Nein, ich wusste, dass er geht und ich wusste, dass er nachts geht und dass er dann nachts sich durchs Land bewegt. Das war so das Bild, was ich hatte. Aber wohin er geht und ob er irgendwo hinkommt, ob er überlebt, ob er stirbt, das war alles unklar. Also ich bin wirklich mit ihm mitgegangen praktisch und habe mit ihm Erfahrung gemacht.
Das finde ich immer wieder faszinierend. Das heißt, Sie gehören nicht zu den Autoren, die sich einen Plot überlegen und haarklein es machen, sondern getrieben werden. Aber können Sie das für sich erklären? Wie funktioniert das, dass man plötzlich von der eigenen Romanfigur mitgetrieben wird und mit ihr mitgeht? Wie muss man sich das vorstellen?
Es klingt immer so ein bisschen mystisch, wenn die Autoren sagen, dass die Figur wird lebendig. Aber ich erkläre es Schülern, ich bin oft in Schulen, immer so, dass ich sage, stellt euch mal vor, eurer Lehrer, würde der Fallschirmspringen gehen? Und dann sagen sofort die Hälfte, sagen, nein, auf keinen Fall, das traue ich ihm nicht zu. Und die anderen sagen, ja, klar, könnte sein. Und das ist ja auch, dann stellen Sie sich ihn in einer Situation vor, in der Sie ihn nicht kennen. Das heißt, Sie spüren dann irgendwie, würde der das machen oder würde er es nicht machen. Das ist nicht, Sie stellen sich nicht vor, was Sie gerne sich vorstellen möchten, sondern Sie kennen diesen Menschen und denken, ja, es könnte sein oder könnte eher nicht sein. Und so ist es auch ein bisschen beim Schreiben. Also ich spüre irgendwie dann einfach, was macht dieser Thomas.
Aber dennoch müssen Sie dem Leser ja etwas mitgeben. Nennt man eine Spannung oder wie auch immer. Passiert das bei Ihnen einfach?
Ich glaube, die Spannung...
Also einen gewissen Bogen muss es ja geben.
Also die Spannung entsteht, glaube ich, dadurch, dass ich selber gespannt bin. Also solange ich mich dafür interessiere, was ich schreibe, ist es, glaube ich, auch für die Leser, hoffentlich, nicht für alle, aber für viele interessant. Der Bogen muss eben wachsen. Stell mir das vor, es ist wie eine Pflanze, die wächst. Die ist ja auch nicht angelegt, dass sie genau so aussehen muss am Schluss im Samen, sondern die fängt mal an zu wachsen, stößt irgendwo so einen Keim aus dem Boden raus und dann trifft sie auf eine Welt und muss in der Welt sich zurechtfinden. Und wenn die Erde schief ist, dann wächst sie halt nach links, dann wächst sie nach oben. Und die wächst nach gewissen Prinzipien. Und ich denke, mit der Zeit beim Schreiben hat man so ein Gefühl dafür, wie Texte wachsen müssen. Und ich habe oft gemerkt, dass ich dann Dinge im Text einfüge, von denen ich noch nicht weiß, wozu sie gut sind, und später kommt es dann raus, dass die schon für was gut waren.
Gibt es auch Texte, um in diesem Bild zu bleiben, die vielleicht irgendwie verwachsen oder wo Unkraut entsteht, wo Sie auch sagen, nee, dann ist das eher was für die Schublade? Also,
man soll ja Metaphern, man soll Metaphern nie überstrapazieren, aber doch gibt's, es gibt auch zum Beispiel das Vergeilen, wenn Pflanzen zu sehr gedüngt werden, dann wachsen die ja ganz schnell und dann gibt's aber so ein krautiges Zeug, was auch keine Qualität hat. Und das gibt's auch bei Texten, wenn man zu schnell schreibt, dann, man kann natürlich theoretisch 20 Seiten am Tag schreiben, aber die haben dann oft nicht diese Substanz. Weil es muss eben schon langsam entstehen, weil im Kopf passiert ja auch immer noch was und ich schreibe nie mehr als maximal mal 5000 Zeichen, also das wären dann so ungefähr, also eher 2 Seiten ist normal, 3 Seiten ist schon viel. Und dann bleibt es liegen und am nächsten Tag ist in meinem Kopf wieder irgendwas passiert und dann geht's weiter und dadurch kriegt es dann so eine gewisse Dichte auch, wenn ich nicht zu schnell arbeite.
Greifen Sie dann auch zurück, wo Sie sagen, Moment, nee, dann stimmt es aber vorne nicht, dann muss ich doch nochmal etwas verändern oder schreiben Sie fast durch?
Ja, aber das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass es nicht so gut ist. Also wenn man vorne ändern muss, ist meistens, ja doch, ich ändere schon zum Teil, aber die grobe Struktur bleibt eigentlich schon. Und was, um die Frage vorhin noch ganz zu beantworten, es gibt auch Texte, die nichts werden. Das gehört dazu.
Das heißt, dann könnte man jetzt fast ausrechnen, ich kann das wieder im Kopf rechnen, nicht so stark, aber man könnte jetzt ja ausrechnen, wie lange Sie mehr oder weniger für den neuesten Roman gebraucht haben.
Ja, aber das ist die erste Fassung natürlich nur. Mhm. Und dann wird es ganz oft überarbeitet, das schon. Nicht überarbeitet im Sinn, dass ich dann viel umstelle oder so, aber einfach die Sprache feile. Mhm. Ich hab ungefähr 1,5 Jahre, ich habe bei dem mir wirklich mal aufgeschrieben, wann ich angefangen habe, und das war ungefähr 1,5 Jahre.
Das ist ja das, wofür Sie ja auch immer sozusagen gelobt werden, wofür das Sie stehen als jemand, der eine sehr verdichtete Sprache hat, die sich fast sehr zurückzieht, den Erzähler der Geschichte gibt es quasi nicht, sondern es gibt die Figuren, aber es gibt auch keine Wertung in der Art. Ist das etwas, eine Sprache, an der Sie auch lange feilen, oder ist das auch etwas, wo Sie sagen, das hat man sich über die Jahre oder Sie sich so erarbeitet?
Also dicht muss es ja schon sein, darum heißt es ja Dichtung. Und es ist nicht ein Eindampfen. Also es ist nicht so, dass ich am Anfang 500 Seiten habe und am Schluss 230. Aber es ist einfach ein langsames immer wieder ändern und kleine Dinge und durch ein Komma ersetzen, ein Wort ersetzen, einen Satz rausstreichen. Sowas, das dauert schon lang, ja.
Aber es ist tatsächlich so eine sehr tiefe Arbeit. Also ja. Sie machen für sich schon mal sehr viel Arbeitsdurchgänge.
Ja, weil ich meine, es ist, wenn wir hier hören, da wird dauernd Sprache produziert, in unglaublichen Mengen. Also das ist nicht das Problem. Ich glaube, Schüler meinen immer dann, das Problem ist, eine tolle Geschichte zu haben, die noch nie jemand erzählt hat. Das gibt's sowieso nicht. Aber die suchen immer die originellste Geschichte und dann pushen sie das hin. Manchmal können sie nicht mal den Namen des Protagonisten immer gleich schreiben. Und dann sagt, darum geht's doch nicht. Es geht nicht darum, irgendwas zu erzählen. Das könnt ihr mit euren Freunden machen. Aber es geht wirklich darum, einen Text zu 20, 30 Mal wiederzulesen. Und dass er wirklich stimmt, dass alles stimmt. Und das ist, es stimmt nie alles, aber ich meine, einfach so lange daran zu arbeiten, wie man es noch besser machen kann.
Was beim Leser aber manchmal, das muss man sagen, vielleicht auch bei diesem Roman, wir wollen natürlich jetzt über das Ende und so weiter nichts verraten, aber Sie arbeiten ja manchmal durchaus mit Möglichkeiten. Also mit einer Ihrer ersten Werke, Agnes, was ja mittlerweile auch Schullektüre geworden ist, machen Sie das ja auch, wo Sie sozusagen tatsächlich fast schon literarisch als Autor auch mit Figuren spielen und die Möglichkeiten erleben lassen. Das machen Sie hier jetzt ja auch wieder in diesem Teil. Sind das eigentlich auch Spielereien Ihrer Art? Ich meine, Sie müssen ja dann jetzt endlich an jeder Möglichkeit genauso feilen und sie genauso verdichten. Ist das ja nicht ein bisschen irritierend, aber doch für manche Leser?
Naja, aber es ist nicht meine Aufgabe. Ich habe kürzlich den Vergleich gebraucht mit der Wärme, wenn man wandern geht. Man hat kalt, man kann sich eine Daunenjacke anziehen, dann hat man weniger kalt. Man kann sich aber auch bewegen, dann wärmt sich der Körper selbst. Und ich versuche eben, Bücher zu schreiben, die die Leser bewegen. Ich will keine Daunenjackenliteratur, also die einfach den Leser warm gibt und ihm genau das gibt, was er will, sondern ich will, dass die Leser durch die Texte aufgewühlt werden, dass sie sich bewegen, dass sie nachdenken. Und ich glaube, dann bleiben die Bücher auch mehr im Kopf. Es ist nicht einfach so eine Befriedigungsmaschine, es ist wirklich eine Verunsicherungsmaschine. Und die Verunsicherung tut uns ganz gut, glaube ich, weil wir sowieso dauernd befriedigt werden. Wir kriegen überall immer genau das, was wir wollen. McDonald's tut alles rein, damit das genauso schmeckt, wie wir es gern haben. Natürlich haben wir nach einer halben Stunde wieder Hunger, weil es uns nicht sättigt, aber das Fernsehen füttert uns mit genau dem Mist, den sie glauben, dass wir haben wollen. Die Werbung, die Trivialliteratur, das ist alles immer nur Befriedigung, Befriedigung, Befriedigung. Und ich glaube, das macht das Leben nicht aus.
Also ein klares Plädoyer, weil wir teilweise ja reden, ja, die Leser mitbestimmen und der Autor muss dem Leser nahe sein und der Leser bestimmt vielleicht mit bis hin zum Namen der Hauptfigur. Also ein klares Plädoyer, das eigentlich das Umgekehrte für Sie das Verstörende und Interessante ist.
Ja, und ich meine, ich will ja auch nicht, wenn ich beim Arzt bin, fragt er mich auch nicht, was denken Sie? Dann will ich, dass der Arzt mir sagt, was mit mir los ist. Und wenn ich beim Metzger bin, will ich auch nicht, dass er sagt, möchten Sie mal ein Kaninchen schlachten? Dann will ich das Fleisch, das soll gut sein, der kann das besser als ich. Warum soll der Autor die Leser mitarbeiten lassen? Es sind nette Versuche und ich habe auch schon mal sowas gemacht, aber im Grunde geht es darum nicht, oder?
Wobei Ihr Punkt ja auch ist, dass Sie sich ja auch total in Wertungen zurückziehen. Also es gibt ja, ich sag mal, das ist auch das Besondere, ja tatsächlich keine Bewertung jedweder Art. Wie gesagt, es gibt ja einen Erzähler, der sich hält sich als alles, es ist nüchtern, was passiert.
Ja, da muss der Leser natürlich schon mitarbeiten. Ja. Also da habe ich es vielleicht vorhin falsch verstanden. Natürlich muss er mitarbeiten, indem er als Leser eben sich was dazu denkt. Das ist seine Aufgabe. Also sage ich schon immer, wenn einer mir erzählt, was er gelesen hat in meinem Buch, dann ist das zu 30%, was in ihm selbst gesteckt hat. Ich meine nur nicht dieses Mitbestimmen, dass ich mir sagen lasse von den Lesern, was sie gern lesen möchten.
Wie viel wird im Lektorat bei Ihnen noch gefeilt? Wie sieht es bei Ihnen aus, wenn Sie so genau arbeiten? Die Arbeit mit dem Lektor, ist die noch sehr intensiv bei Ihnen?
Die ist wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass da große... Bei einem Buch war es ganz viel. Bei einem Buch sind mal wirklich 100 Seiten rausgeflogen. Das okay. war ein problematisches Buch. Aber bei dem ist es nicht viel, nein. Es ist der Konjunktiv, den ich immer noch nicht richtig beherrsche, 1 und 2. Dafür wurde ich kürzlich gelobt, dass ich das so toll mache, aber ich habe dann gesagt, das ist mein Lektor. Kommaregeln, all die Schrecklichkeiten der deutschen Grammatik.
Und das also ist auch nett zu hören von Ihnen, dass Sie da...
Ja,
das natürlich. Wird viel erleichtern.
Nein, und es ist schon sehr wichtig. Ja. Also es sind auch spannende Gespräche, die wir führen. Gerade hier zum Beispiel, zum ersten Mal habe ich ein paar Helvetismen verwendet, also Schweizer Wörter.
Ja.
Und da haben wir lange darüber diskutiert, wie viel und soll man das. Und also da passiert schon was. Aber es ist nicht so, dass das Buch ein anderes wird.
Mhm. Aber es ist durchaus das Buch eines Schweizer Autors. Ich denke, das ist ja auch durchaus wichtig. Ich meine, es wäre ja schade, es zu verleugnen und das...
Ja, aber es ist ja nicht so, dass Helvetismen einfach so ein Stempel des Schweizertums sind, sondern das ist praktisch ein Stilmittel, was man verwenden kann oder nicht. Und wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe, was in Norwegen spielt, wie Ungefähre Landschaft, wäre es ja idiotisch, wenn ich da Helvetismen drin hätte, weil warum soll eine Norwegerin eine schweizerische Redeart haben? Hier habe ich es bewusst gemacht, weil es eben in der Schweiz spielt, weil es ja auch in den Bergen dann zum Teil spielt, in Alphütten und so, wo halt dann Treicheln hängen und wo Schnaps getrunken wird. Und da sind die Worte einfach die richtigen.
Sind Sie noch genauso aufgeregt bei Ihrem neuen Buch wie beim ersten? Verfolgen Sie, wie das Buch dann auch aufgenommen wird von der Kritik?
Ich war auch beim ersten nicht aufgeregt.
Ah, okay.
Man verfolgt und natürlich ärgert man sich, wenn man schlechte Kritiken kriegt oder freut sich über gute, aber aufgeregt war ich eigentlich nie.
Also kein so, was werden die Kritiker schreiben, wenn sie es verreißen, dann...
Eine gewisse Spannung, aber eigentlich nicht, nein.
Weil fast Schweizer Gelassenheit dann dadurch.
Nein, ich glaube, es war immer so, ich habe ja ganz viel immer Texte auch weggeschmissen und ich habe nie einen Text rausgegeben, von dem ich selbst nicht überzeugt war. Das heißt, ich habe selbst, als ich in Klagenfurt wirklich in Stücke gerissen wurde von der Jury, habe ich immer noch gesagt, das ist ein guter Text, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich weiß, dass der gut ist. Und dann hat man eine gewisse Gelassenheit. Man ärgert sich dann zwar, wie gesagt, aber die haben mich jetzt nicht erschüttert in meinem Schreiben. Ich habe nie was geändert an meinem Schreiben, nur weil irgendwie einer gesagt hat, die Sätze seien zu kurz. Ich meine, die Kritik ist zum Teil auch auf einem erschreckend tiefen Niveau. Mir hat mal eine Kritikerin gesagt, nicht mir gesagt, aber im Fernsehen gesagt, ich wünsche mir von diesem Autor mehr Nebensätze. Und ein anderer hat gesagt, da wird zu viel Kaffee getrunken in dem Buch. Mhm. Ja gut, was soll ich damit machen? Soll ich den Tee geben? Ja.
Dann sind wir mal froh, dass das Buch beim Literarischen Quartett noch nicht besprochen wurde. Ja. Also das heißt aber, Kritik nehmen Sie durchaus wahr. Sie sind also kein Autor, der sagt, jetzt gehe ich in Deckung. Weil man ist ja doch lange, 1,5 Jahre mit dem Werk beschäftigt gewesen, gibt es an die Öffentlichkeit. Sie verfolgen aber durchaus, was passiert.
Ja, ja. Ich habe es mir schon überlegt, damit aufzuhören. Weil ein amerikanischer Autor hat mir mal gesagt, er hätte mit 50 aufgehört, Kritiken zu lesen. Und es ging ihm wunderbar dabei. Und da habe ich mir damals dann auch, das war vor ein paar Jahren, als ich gerade 50 auch wurde, habe ich gedacht, eigentlich hat er recht. Warum soll ich das lesen? Es hat mich nie eine Kritik weitergebracht. Es gab schon immer wieder gescheite Kritiken, schöne auch, gute. Aber eben, es hat auch die Guten haben meine Arbeit nicht beeinflusst. Und da habe ich mir so gedacht, könnte ich, aber ich schaff's nicht. Nein, ich will es dann doch wissen. Mhm. Zu neugierig.
Und man kann ja beruhigt sein, also die Kritiken waren ja, zumindest die, die ich jetzt auch soweit gelesen habe, wirklich sehr von dem Buch angetan.
Oh, meistens.
Was würden Sie sagen, sind so Ihre größten Fehler beim Schreiben, außer jetzt Kommafehler und Konjunktiv? Oder anders gefragt, was würden Sie positiv sagen, für Tipps geben für Autoren, um gute Texte letztendlich also entstehen zu lassen?
Erstens finde ich es ganz wichtig zu visualisieren, es wirklich zu sehen im Kopf. Man kann nichts unentschieden lassen. Das ist so manchmal, wenn man muss sich ja dauernd entscheiden beim Schreiben, immer, wer ist das, wo sind die? Und ich habe gemerkt, ich muss ganz, ganz konkret sein, weil sobald ich das im Kopf nicht weiß, kann ich es mir auch nicht vorstellen, dann kann ich es auch nicht schreiben. Ich habe mal ein Buch gehabt, wo ich nie recht gewusst habe, wo steht das Haus, ist das in Zürich oder in Winterthur? Und dann ist es so ein komisches Zwischending geworden, weil ich habe mich nicht entschieden und das stand dann halt irgendwo. Und das hat den Text geschadet. Und das andere, was ich habe auch schon ein paar Mal so Schreibworkshops gegeben, ich habe immer gesagt, wir müssen Gefühl haben, das dann in den Text einfließt. Wir haben gerade vorhin, habe ich mit jemandem über Theaterautoren gesprochen und da haben wir auch gesagt, es gibt diesen einen Autor, den wir jetzt nicht nennen wollen, der benutzt seine Figuren. Und wir haben ihn mit Ödön von Horváth verglichen und Ödön von Horváth merkt man, der hat ein Gefühl für seine Figuren, der liebt seine Figuren, er interessiert sich für sie. Und das ist das Beste für einen Text, glaube ich. Durchaus auch, sagen wir, das kann auch wirklich eine erotische Anziehung zu einer Figur sein. Ich lese gerade im Moment die Leute von Seldwyla, von Gottfried Keller, und das sind all diese tollen Frauen in diesen Büchern. Und man merkt, er liebt diese Frauen. Und dadurch werden sie auch so lebendig, weil er mit Begeisterung über die schreibt. Und man denkt immer, der möchte sie gleich selber küssen und lässt sie dann von seinen männlichen Figuren küssen, die meistens nicht so toll sind.
In dem Buch nehmen Sie ja zwei Perspektiven sogar ein, eine männliche und eine weibliche. Ist auch das entstanden, dass sich irgendwann sagen die Perspektive auch mal trennt und wir die Geschichte nicht nur von dem Mann hören, der da läuft, sondern eben auch von der Frau und was dort passiert und wie sie reagiert, dass ihr Mann plötzlich und ohne Grund weg ist? Ist das entstanden?
Nein, das war von Anfang an so. Es hat derselbe Autor, der mir gesagt hat, er liest keine Kritiken mehr, hat mir eine Geschichte gegeben von Nathaniel Hawthorne, dem großen amerikanischen, ja, ist er ein Romantiker, ich weiß es nicht. Ich hatte schon eine Idee, ein Projekt, was so aber noch sehr in der Schwebe war. Und in dieser Geschichte geht der Mann weg von der Frau und kommt 20 Jahre später zurück und wohnt aber in der ganzen Zeit in der Straße neben ihr. Also er wohnt praktisch 20 Jahre lang in der Nebenstraße und sieht immer, was zu Hause passiert. Also er kann nicht reinschauen, aber er sieht, dann kommt der Arzt, also offenbar ist sie krank. Dann fängt sie an, Trauer zu tragen. Und das fand ich toll, diese Perspektive, die er hat. Und dann habe ich mir aber gedacht, das geht nicht im Roman. Das ist einfach nicht realistisch. Das kann man in einer Erzählung machen. Aber es ist nicht glaubwürdig, dass jemand in der Nachbarstraße wohnt 20 Jahre lang und da wird nie entdeckt. Hawthorne hat das sich da einfach gemacht. Kauft sich dann, glaube ich, eine Perücke, aber das ist trotzdem nicht so realistisch. Das macht auch nichts.
Sehr einfacher Trick.
Ja, aber es geht nicht. Und dann habe ich mir gedacht, dann, wie mache ich das denn, dass er sie sieht? Und dann habe ich mir halt gesagt, dann stellt er sie sich einfach vor. Und dann hat sich aber beim Schreiben ergeben, dass man jetzt nie ganz sicher ist, stellt er sich vor, was sie macht, oder stellt sie sich vor, was er macht. Also man weiß ja nie so genau, was ist Realität und was ist Fiktion. Oder ist alles eine Fiktion? Ich habe schon Leute gehabt, die haben gesagt, das ist alles nur die Vorstellung des Mannes, das ganze Buch. Und darum gibt es dann eben auch Möglichkeiten, die sich widersprechen, wo man sich eigentlich gar nicht entscheiden muss.
Was aber auch das Schöne ist, also selbst ich habe dann irgendwie eine Kritik gelesen und nachdem ich die Kritik gelesen habe, hatte ich so einen Eindruck, Moment, so habe ich das jetzt aber gar nicht verstanden. Und dann musste ich selber nochmal nachlesen. Also das ist ja auch das schöne Spiel wiederum mit diesen offenen Möglichkeiten. Jeder liest ein anderes Buch, was
das,
ohnehin
das
der Fall ist,
vorhin, weil genau.
Dort noch sozusagen übersteigert. Mhm. Sie haben jetzt Hawthorne und einen anderen Autor erwähnt. Wie würden Sie sich vernetzt sehen in dieser Literaturszene? Lesen Sie selbst viel Bücher anderer Autoren?
Nicht mehr so viel wie früher, aber gern, ja. Ich würde sagen gern. Nein, ich habe einfach nicht genug Zeit und ich schreibe lieber, als ich lese. Das ist schon so. Nicht, weil ich nicht gern lese, sondern weil ich einfach sehr gern schreibe. Und von daher habe ich dann einfach oft die Zeit nicht. Aber wenn ich dann lese, dann freue ich mich immer.
Schreiben Sie eigentlich sehr geregelt dann in dieser Zeit? Ich meine, Sie haben zumindest von dem Pensum gesprochen. Ist das auch im Tagesablauf oder vom Ort?
Theoretisch, ja.
Sehr geregelt? So, ja.
Im Prinzip schreibe ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, von 8 bis ungefähr Mittag. Aber es gibt immer Unterbrechungen, halt mit Lesereisen oder irgendwas. Oder dann Auto zum TÜV bringen. Also man lebt halt auch in einem Alltag. Und das ist auch nicht so schlimm. Aber von daher würde ich sagen, als ich an dem Buch gearbeitet habe, habe ich vielleicht jeden zweiten Tag tatsächlich geschrieben. Weil dann mal auch wieder eine Woche Ferien dazwischen war oder irgend sowas.
Wer ist dein erster Leser? Der Lektor? Ihre
bei
Frau?
Wer war es bei dem? Also es sind ein paar Kandidaten. Es ist die Agentin, es ist der Lektor, es ist meine Freundin. Ja, das sind so die drei. Und das ist nicht immer gleich, je nachdem, wer gerade Zeit hat oder so.
Aber wahrscheinlich erst, wenn es fertig ist,
ja,
nehme ich an. Ne?
Ja.
Keine Teile raus.
Nein, das geht bei mir nicht, glaube ich. Ich sage immer, das ist so wie beim Kuchenbacken. Man kann nicht, wenn der Kuchen halb gebacken ist, ist er nicht halb so gut, sondern er ist erst gut, wenn er fertig ist. Mhm. Und wenn man da, das ist wirklich erst fertig, wenn es fertig ist. Und vorher ist es eben Teig.
Auch interessant finde ich immer, jetzt sind Sie unterwegs, jetzt sind Sie auf der Messe, in Interviews und Veranstaltungen. Wo befinden Sie sich gerade im Schreiben, schon wieder an einem neuen Text? Sind Sie jetzt zurückgekehrt zu diesem Buch oder haben Sie den Luxus, dass Sie vielleicht auch gerade im Schreiben eine Pause haben und sich dann auch nochmal in dieses Buch einfacher zurückbegeben können?
Ja, das Buch war ja schon im letzten Herbst fertig. Von daher habe ich jetzt eine lange Zeit gehabt, wo ich sowieso, also ich konnte jetzt nicht sagen, ich warte ein halbes Jahr, mache gar nichts. Und dann habe ich schon wieder was angefangen, aber im Moment liegt das jetzt beiseite. Ich habe auch gemerkt, es hat keinen Sinn, wenn ich dann viele andere Dinge im Kopf habe, dann dran zu schreiben, weil das ist wieder das, was ich vorhin sagte. Dann bin ich nicht konzentriert und dann treibe ich es zwar weiter, aber es kommt dann nichts Gutes dabei raus. Also finde ich es besser, manchmal zu sagen, jetzt schreibe ich halt mal einen Monat nicht und ich bin ja auch nicht in Eile. Ich muss das jetzt nicht fertig haben bis zu einem bestimmten Datum.
Ja, dann sind wir soweit jetzt mit der halben Stunde fertig. Ich kann Ihnen nur empfehlen, der neue Peter Stamm, Weit über das Land, bei S. Fischer erschienen. Tolles Buch, ich fand es wirklich sehr lesenswert, wenn Sie vor allen Dingen auch Möglichkeiten und eigene Möglichkeiten ins Spiel bringen wollen. nochmal der Hinweis, wie gesagt, Sie sind noch ein paar Minuten da, signieren gerne auch. Es gibt auch das Hörbuch von Christian Brückner, ja, gelesen, natürlich auch unvergleichlich, auch dort. Also die Möglichkeit. Ansonsten vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich danke vor allen Dingen Peter Stamm und wünsche weiterhin viel Erfolg mit diesem und den kommenden Büchern. Dankeschön. Danke.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.